Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber. Ich bin Redakteurin Esther Stroh und ich bin ja mit euch schon häufiger hier mal in die Streaming-Welt abgetaucht, sowohl was Serien als auch was Filme im Stream angeht. Und heute haben wir ein Thema für euch, das genau dazwischen liegt, nämlich abgeschlossene Miniserien. Und da habe ich 10 starke Tipps von Netflix mitgebracht, damit ihr euch mal einen Abend einfach da durchbingen könnt, wenn ihr Lust habt. Ihr kennt das bestimmt auch. Manchmal braucht man einfach eine Serie mit festem Anfang und festem Endpunkt und einem überschaubaren Rahmen, die man schon mal vielleicht an einem Abend oder vielleicht auch an zweien schafft, ohne sich jetzt da gleich multiplen Staffeln verpflichten zu müssen. Schon länger als ein 2-Stunden-Film, aber doch eben in so einem schönen unterbrechbaren Serien-Episoden-Format. Und gerade jetzt in der Zeit, wo wir es schon gewohnt sind, dass eigentlich mit jeder Serienankündigung schon wieder das Zittern folgt, ob auf Staffel 1 auch auf Staffel 2 noch eine zweite Staffel folgen wird oder schon vielleicht die Absetzungsmeldung, sind doch Miniserien was sehr Befriedigendes. Also ja, man hat keine Angst vor irgendwelchen unaufgelösten Cliffhängern. Man weiß, worauf man sich einlässt. Und um euch ja in diesem Podcast mal die ganze Bandbreite von wirklich empfehlenswerten Miniserien an die Hand zu geben, habe ich mir ganz unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen eingeladen, die euch da was vorstellen aus dem Genre Western, Thriller, Drama, Romanverfilmung sind dabei, wahre Geschichten, aber auch Fantasy und Horror. Also eigentlich, was das Miniserienherz begehrt. Und wir haben uns da erstmal auf Netflix fokussiert, weil die wirklich sehr viele tolle Miniserien im Programm haben. Und wenn euch das gefällt, dann können wir überlegen, ob wir in Zukunft vielleicht auch nochmal auf die anderen Streamer schauen können, die natürlich auch gute Miniserien haben. Ja, also schreibt uns gern und abonniert uns und lasst uns wissen, was eure Miniserien-Favoriten sind, vielleicht auch welche, die jetzt gar nicht hier dabei sind bei unseren Netflix-Empfehlungen. Und bevor wir loslegen, gibt's natürlich wie immer noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die 3 neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Hotel Portofino. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebotes gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Als meinen ersten Podcast-Gast habe ich mir meinen Co-Kompasshalter im Streamgestöber eingeladen. Hallo Max, du bist ja ein Serienvielgucker. Macht es für dich einen Unterschied, ob du vorher weißt, ob es eine Miniserie oder erstmal nur eine erste Staffel von der Serie ist, wenn du was neu anfängst?
Erstmal hallo.
Hallo.
Ist der Max. ist eigentlich mir eigentlich völlig egal, ob das eine Miniserie ist oder ob es weitergeht.
Ja.
Okay. Also da informiere ich mich jetzt eigentlich auch selten drüber, ob die Serie dann definitiv weitergeht. Mich nervt es aber trotzdem unglaublich in letzter Zeit, wenn Serien mit Cliffhangern enden.
Ja.
Und man nicht weiß, ob sie abgesetzt werden oder nicht.
Ich kenne nämlich tatsächlich Leute, die sagen, sie fangen eine Serie nur an, wenn kein Cliffhanger am Ende der Staffel steht und sie dann auch wissen, dass sie irgendwie eine Befriedigung am Ende haben, wo man dann nicht irgendwie in der Luft hängen gelassen wird.
Das kann schon ziemlich nervig sein, weil ständig kriegt man dann, gerade auch bei Netflix, die Meldung, ja, Serie X wurde abgesetzt. Mhm. Ja, toll.
Wenn man die Meldung überhaupt noch kriegt, manchmal findet man es erst 2 Jahre später raus, dass es
das
still und heimlich unter den Tisch gefallen lassen wurde. Gut, aber du hast uns heute eine Serie mitgebracht, die ist abgeschlossen und die ist sogar noch ganz frisch aus diesem Jahr.
Am liebsten hätte ich natürlich 10 Mike Flanagan-Serien mitgebracht, weil er ist natürlich der Meister der Netflix-Miniserien.
Ja.
Aber für ein bisschen Abwechslung, dass ich auch mal nicht über Mike Flanagan rede.
Das machen wir dann später noch.
Genau, habe ich Rentier-Baby mitgebracht, ganz aktuell noch, beziehungsweise Baby-Reindeer im Original. Ich weiß gar nicht, ist das die einzige Serie aus diesem Jahr, die dabei ist? Und 2024?
Nein, wir haben noch eine zweite.
Ah, okay.
Eine schwarz-weiße, okay. Max. Ach so. Das sagt dir vielleicht was?
Ja, dann weiß ich eben, welches es geht. Aber das hier ist, genau, eine Miniserie mit nur 7 Folgen. Die sind 28 bis 45 Minuten lang. Und das ist eigentlich ein sehr schneller Binge, den man da hat mit Rentierbaby. Aber es ist alles andere als ein Comfort-Binge.
Ja,
das ist es definitiv nicht.
Ich habe tatsächlich mal ausgerechnet, alle Staffeln Minuten zusammengerechnet. Das sind knapp unter 4 Stunden, damit man weiß, worauf man sich so einlässt.
Möchte man wirklich 4 Stunden am Stück davon gucken? Weiß ich nicht.
Anfang denkt man ja, ja. Genau, ich denke, da bin ich auch so reingegangen, dachte, ist es jetzt eine Comedy-Serie? Ganz lustig, also ein bisschen aufbearbeitet, aber es wird dann immer anders, als man denkt.
Ja, ich kann ja mal kurz erklären, worum es geht, falls ihr die Serie noch nicht kennt und nicht unseren Podcast zu den besten Serien des Jahres zum Halbjahr gehört habt. Haben wir sie nämlich auch vorgestellt.
Und auch der Hype an euch vorbeigegangen ist, weil die war ja schon recht hypig dieses Frühjahr.
Schon. Und es geht um einen erfolglosen Amateur-Comedian namens Donny Dunn, der in einem Pub arbeitet als Tresenkraft und dorthin verschlägt es eines Tages eine verzweifelte Frau namens Martha, der Donny sein Mitgefühl und ein offenes Ohr schenkt, allerdings mit verheerenden Folgen. Empathie wird nicht belohnt im Leben.
Oh.
Zumindest nicht in seinem, denn Martha entwickelt eine ungesunde Besessenheit für Donny. Zu Beginn freut er sich eigentlich darüber, dass jemand überhaupt Interesse an seiner Person und seinen Witzen zeigt und darüber auch lachen kann. Und diese Lache geht einem, glaube ich, nie wieder aus dem Kopf, diese Martha-Lache. Aber das Ganze kippt dann bald um. Sie drängt sich in sein Leben, verfolgt ihn auf Schritt und Tritt, bombardiert ihn mit E-Mails und ehe er sich versieht, hat er eine Stalkerin, die er nicht mehr los wird. Aber die Serie geht über so eine klar getrennte Schwarz-Weiß-Zeichnung hinaus und dieses ungesunde Verhältnis zwischen den beiden ist viel, viel komplexer und komplizierter, als es zuerst den Anschein hat. Und dabei spielt dann auch Donnys schwieriges Verhältnis zu seiner eigenen Sexualität und seine verdrängte sowie sehr traumatische Vergangenheit noch eine wichtige Rolle, um es mal spoilerfrei zu belassen.
Mhm.
Natürlich, warum ich sie mitgebracht hat.
Warum ist sie so gut, Max?
Also einerseits natürlich hochaktuell, sie ist preisgekrönt jetzt.
Stimmt, wie viele Emmys hat sie abgesahnt? Das waren eine ganze Menge.
Genau, die Serien-Oscars, die Emmy Awards waren gerade erst frisch verteilt in den USA und da war, ich wollte schon Baby-Rentier sagen, Reindeer-Baby, Rentier-Baby für 11 Awards war sie nominiert und hat 6 gewonnen, unter anderem als beste Miniserie.
Mhm.
Also es ist offiziell eine beste Miniserie, ja. Bestes Drehbuch, bester Hauptdarsteller für Richard Gadd und beste Nebendarstellerin für Jessica Gunning, die Martha
spielt.
Also
genau die zwei, die Serie auch sehr prägen, ja, sehr passend.
Und dann habe ich geschaut, beim Moviepilot hat die Serie eine 7,3. Das ist solide.
Mhm.
Für eine Netflix-Serie ist das solide. Und ich habe es ja schon mal auch im Podcast vorgestellt, aber meine Meinung hat sich nicht geändert. Mich hat die Serie völlig überrascht im positivsten Sinne. Und es ist halt so ein interessanter Mix aus schwarzer Komödie, rammschwarzem Humor, Psychodrama, Psychothriller. Also das ist so alles so ein bisschen vermischt. Und manchmal ist die Serie halt so bitterböse komisch, wo man wirklich lachen kann. Und dann ist sie verdammt unheimlich und unbequem. Und teilweise geht sie halt richtig an die Nieren. Das vor allem, weil Serienschöpfer Richard Gadd halt sein eigenes erlebtes Trauma und seine Beziehung zu einer Stalkerin in der Serie fiktiv aufarbeitet. Das sollte man noch dazu sagen, weil da gibt's einen Gerichtsprozess nämlich drum.
Oh.
Die Serie bleibt weiterhin im Gespräch, eben wegen dieser wahren zugrunde liegenden Geschichte. Es hat natürlich nicht lange gedauert, bis die ganzen Internetspürnasen da draußen
rausgefunden haben, wer Martha wirklich ist.
Genau, wer die echte Martha ist. Und die hat sich dann auch schnell zum Wort gemeldet und ist natürlich wenig begeistert von der Serie. Und die hat Netflix auf 170 Millionen Dollar wegen Verleumdung verklagt.
Oha.
Der Gerichtstermin ist aber erst nächstes Jahr. Deswegen zieht sich das noch ein bisschen hin. Also wie in der Serie scheinen sich Stalker und Opfer niemals irgendwie aus dem Weg gehen zu können. Die bleiben immer irgendwie, so sehr sie es auch versuchen,
verbandelt, ja. Ob sie wollen oder nicht.
Genau.
Mal gucken, ob sich als nächstes Eric Menendez aus dem Knast meldet und sagt, ich will Netflix verklagen, weil die Monster-Serie nicht der Wahrheit entspricht. Hat sich ja jetzt auch schon beschwert.
Ja,
Mal gucken. Ja, ich fand die Serie auch sehr gut. Ich bin da auch so ein bisschen blauäugig, glaube ich, reingegangen. Also es ist gut, wenn man ein bisschen vorher den Hinweis hat, das ist nicht jetzt nur schwarze Comedy und lustig, lustig, sondern es geht auch ganz schön an die Nieren.
Es geht nicht um Baby-Rentiere, das ist kein Cute-Content.
Nein. Aber das ist ja gerade das Spannende auch daran. Und immer, also schon allein diese Nachrichten, die immer zwischendurch eingeblendet werden, diese Send-from-my-iPhone-Nachrichten, wo dann iPhone irgendwie falsch geschrieben wird. Das ist so gruselig.
Das sind, glaube ich, sogar echte Nachrichten
gewesen. Ja, ich glaube auch, das haben sie echt übernommen.
Die waren sehr gruselig.
Ja. Na gut, also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal rein. Baby Reindeer, wie gesagt, kurze Folgen, knapp
unter
4 Stunden.
Aber nicht alles am Stück, bitte.
Nee, ihr könnt es aber schön eine erst abgeschlossene Miniserie schauen.
Genau.
Und dann euch anderen Dingen danach wieder widmen.
Wer weiß, ob es dann noch eine Fortsetzung gibt, je nachdem, wie groß der Gerichtsprozess wird.
Teenage Reindeer. Okay, wir gehen weiter, denn ich habe natürlich auch eine Serie mitgebracht, Max.
Was hast du denn mitgebracht?
Mal gucken, ob du die kennst, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ich habe mitgebracht When They See Us aus dem Jahr 2019, also schon 5 Jährchen alt. Hat eine Moviepilot-Bewertung von 8,3, völlig zu Recht, ganz, ganz tolle Serie. Auch sind sogar nur 4 Folgen, die sind allerdings ein bisschen länger, meistens so 63 bis 88 Minuten habe ich nachgeschaut. Und das sind dann insgesamt fast 5 Stunden, die man braucht, um es zu schauen. Es ist die wahre Geschichte der sogenannten Central Park Five. Die wurden damals so tituliert, als das passiert ist. Verfilmt von Regisseurin Ava DuVernay, die man vielleicht kennt aus dem Martin Luther King-Film Selma oder dem Kinderfilm Das Zeiträtsel. Und das war so für mich diese Miniserie, wo ich dachte, ja, die ist wirklich eine ganz klasse Regisseurin. Manchmal hat man so einen Klick, so einen Aha-Moment, wo man denkt, oh ja, jetzt weiß ich, warum eine Person gerade so als Filmemacher oder Filmemacherin gehypt wird. Also, und ich weiß noch genau, damals wollte ich nur kurz reinschauen in die Serie, mal gucken, mich überzeugen, was das ist. Ich bin sonst nicht so sofort der Fan vieler verfilmter Stoffe, historischer Ereignisse und Personen mit Biopic ist manchmal so ein bisschen, habe ich meine Schwierigkeiten dann irgendwie, dass ich das nicht zu schematisch finde. Und ich weiß noch, ich habe die erste Folge geguckt und dann habe ich einfach nur weitergeguckt und alles andere in meiner Umwelt ignoriert, was da so passiert ist, weil ich musste wissen, wie es weitergeht. Ich musste wissen, wie die Serie weitererzählt wird. Ganz, ganz toller Stoff. Bevor ich in die Handlung gehe, kurze Zwischenfrage, Max, hast du es gesehen oder nicht?
Ja, ich kann mich tatsächlich auch nicht mehr dran erinnern, ob wir über die Serie gesprochen haben, weil 2019 haben wir mit dem Streamgestöber gestartet, deswegen bei den besten Serien 2019 könnte ich mir vorstellen, dass sie da noch
drin war. Gute
da haben
Frage.
Wir aber nur kurz wahrscheinlich drüber gesprochen.
Da waren wir noch ganz am Anfang.
Ihr wisst es bestimmt besser, unsere lieben Fans.
Müsst ihr mal ganz weit zurückscrollen bis zum Anfang und dann nochmal nachprüfen.
Aber ich kannte halt die Central Park Five auch vorher nicht. Ja. Ich habe den Namen schon mal, den Titel gehört, aber die Geschichte dahinter kannte ich nicht, so dieses ganze Ausmaß. Das ist schon sehr.
Ist auch eine sehr amerikanische Geschichte, genau. Also, worum geht's? 1989 wird eine Joggerin im New Yorker Central Park vergewaltigt. Und daraufhin werden 5 afroamerikanische und hispanische Jugendliche, also 5 insgesamt, die sind afroamerikanischer und hispanischer Herkunft, festgenommen. Nämlich Kevin Richardson, Antrin McRae, Yusuf Salem, Corey Wise und Raymond Santana. Und die sind zu diesem Zeitpunkt jeweils so zwischen 13 und 16 Jahre alt. Also wirklich noch relativ junge Jugendliche, jetzt nicht so wir sind schon fast Erwachsenenalter, sondern ja, noch recht jung. Und die werden lange vernommen und in diesem harten Verhör sind sie schließlich so eingeschüchtert, dass sie irgendwann ein Geständnis unterschreiben, dass sie es getan haben. Und da folgt dann ein Gerichtsprozess, an dem natürlich auch die Familien der Beschuldigten reingezogen werden, was sie hart trifft und Gefängnisstrafen und was ist jetzt die Folge. Und über allem schwebt so ein bisschen diese unrechtgemäße Verurteilung, die sagt, mit welchen Methoden wurde eigentlich dieses Geständnis entlockt. Und ich finde, es ist eine wahnsinnig intensiv erzählte Serie, die Anteilnahme an diesem Schicksal und an dieser Ungerechtigkeit weckt, dass man die Hilflosigkeit nachempfinden kann, ohne jetzt so bewusst mit, weiß ich nicht, anschwellender Musik oder so auf die Tränendrüse zu drücken, sondern einfach so, weil man diese 4 Jugendlichen so gut kennenlernt, dass man denkt, wie konnte das eigentlich alles passieren? Und ich glaube, für mich war so die 4. und letzte Folge dann auch der Höhepunkt. Da wird dann so auf einen Jugendlichen von ihnen, Corey Wise, so ein bisschen das Scheinwerferlicht gerichtet. Der war nämlich der einzig 16-Jährige damals. Und das heißt, er wurde nach Erwachsenenstandards verurteilt und bleibt länger im Gefängnis. Und die anderen kommen nur in Anführungszeichen, in eine Jugendstrafanstalt. Und er muss dann richtig in so einen Knast. Und das ist dann schon auch harte Kost, sich das anzugucken. Also emotional eindringlich, nahegehend, aber auch umwerfend gut gespielt. Also alle Hauptfiguren kannte ich vorher als Schauspieler noch gar nicht. Aber jetzt würde ich sie jederzeit wiedererkennen, wenn sie mir unterkommen. Ich sage, oh ja, das ist aus When They See Us. Also ganz toll. Und Ein paar bekannte Stars sind natürlich auch noch mit drin, falls ihr noch ein paar bekannte Stars hören wollt. Sind Vera Farmiga spielt zum Beispiel mit, Famke Janssen, Michael Kenneth Williams, John Leguizamo, William Sadler, Storm Reid. Also man kann auch ein paar Gesichter erkennen, aber die wahren Stars sind wirklich die, die die Jugendlichen spielen. Also haben wir sowohl in junger Ausfertigung als auch ein bisschen älter. Und das wird dann immer so gegenübergestellt von, was sie als Kinder waren und was passiert jetzt wenn mit als Erwachsene mit ihnen, wenn sie ja das eigentlich in ihrem Leben haben als so einen ganz radikalen Einschnitt. Starkes Statement einfach gegen Rassismus und keine Stereotypen, die da verarbeitet werden, sondern einfach so eine persönliche Geschichte, die dann halt dadurch die Wirkung hat, die sie hat. Puh.
Uff. Ist jetzt auch, glaube ich, keine Miniserie, obwohl es nur 4 Folgen sind, die man auch direkt hintereinander am Stück wegguckt.
Genau, ich habe es wie gesagt gemacht, weil es mich dann so reingezogen hat, aber man kann es auch gut
verteilen. Also wenn man sich in diese Stimmung begeben möchte, dann natürlich, ja. Ich habe tatsächlich mal geguckt, was ich ganz witzig finde, es gibt eine Verbindung zwischen Rentierbaby und...
Nein,
also keine richtige, zwischen When They See Us, die wurden beide für genau 11 Emmys nominiert, beide Serien.
Schön.
Das teilen sich die beiden. Nur When They See Us hat tatsächlich weniger bekommen. Ja. Nur 2 für besten Hauptdarsteller, für Jerrell Jerome als Corey und für das beste Casting.
Ja, Casting ist schön, dass die Emmys Casting vergeben. Genau. Das ist so wichtig.
Das sind dann die Creative Arts Emmys. Ja.
Genau, also wenn ihr das noch nicht gehört habt und ein bisschen auch historisch da interessiert seid, ganz, ganz starke Dramaserie, unbedingt anschauen. Und wenn du sonst nichts hinzuzufügen hast, Max, dann würde ich dich rausschmeißen und meine nächsten Gäste mal gucken, herbeizitieren.
Nur die Bitte, dass Netflix Ava DuVernay einfach nochmal eine Netflix-Serie
bitte,
machen lässt.
Bitte, das wäre wirklich gut. Lieber als die Zeitfalte 2, was ja wahrscheinlich nie kommen wird.
Nein.
Ja. Gut, danke Max.
Bis später,
denn Max kommt nochmal wieder hier schon mal als Vorausteaser.
Mit einer Serie, die ihr garantiert nicht geguckt habt.
Ja. Max hat noch die ganz, ganz geheimen Geheimtipps ausgegraben.
Der Teaser. Tschüss.
Bis bald, Max. Und damit kommt auch schon mein nächster Gast in den Podcast geritten. Ihr konntet es nicht hören, sie hat gerade ein paar Soundeffekte noch mitgebracht. Hallo Jenny.
Hallo Esther.
Und wenn ihr euch
Howdy.
Fragt, was soll das? Warum ist Jenny so westernmäßig unterwegs? Dann liegt das natürlich an der Serie, die sie mitgebracht hat.
Das stimmt
hat.
Da gar nicht. Ich kam immer so ins Büro auf meinem imaginären Pferd wie die Ritter der Kokosnuss.
Die Kokosnüsse hatten wir leider nicht zur Hand, deshalb nur die Zungenschlageffekte heute. Aber Jenny, du hast uns Godless mitgebracht aus dem Jahr 2017. Also so gerade so ein Abstand, wo man sagt, habe ich gesehen, habe ich aber schon wieder ein bisschen vergessen.
Ja, ich glaube, viele haben es auch gar nicht gesehen, würde ich sagen. Deswegen empfehle ich hier nochmal Godless 2017, eine Miniserie, die ist 7 Episoden lang. Ich würde sagen, die Länge variiert, aber durchschnittlich ungefähr 1 Stunde lang.
Ich habe nachgeguckt, es sind 41 bis 80 Minuten,
ja,
also
das
sehr unterschiedlich.
Auch nachgeschaut.
Und dann habe ich zusammengerechnet, es sind 7,5 Stunden.
Gut, ich hätte einfach gesagt, 7 Episoden plus minus 60 Minuten. Ich werde das jetzt nicht im Detail recherchieren, so gut bin ich auch nicht. Nein, aber kann man schnell wegschauen, ist was für Western-Fans und alle anderen, würde ich sagen, ist eine Serie von Scott Frank, der, glaube ich, hier nochmal vorkommen wird als Schöpfer, weil er 2020 eine sehr, sehr beliebte Netflix-Serie kreiert hat. Ich verrate nichts weiter, aber Scott Frank ist ein Name, den man sich merken sollte. Steven Soderbergh hat mitproduziert, das hat mich damals neugierig gemacht. Godless ist eine Western-Serie, spielt in den 1880ern und handelt ganz vereinfacht gesagt davon, dass es ein Städtchen gibt, so ein richtiges Western-Städtchen, so zwischen Stein und Geröll, ein Minenstädtchen. Aber bei einem Unglück sind die meisten Männer in dem Städtchen gestorben vor einer Weile. Und jetzt sind da überwiegend Frauen dort, unter anderem Michelle Dockery, die man aus
Downton
Abbey kennt. Und eines Tages kommt da, wie es so oft in Western am Anfang passiert, ein verletzter Mann an zu Michelle Dockery speziell. Der wird gespielt von Jack O'Connell, den man zum Beispiel kennt aus Unbroken von Angelina Jolie. Das ist so ein bekanntes Seriengesicht. Und der gehörte ursprünglich zu einer Bande von einem ganz fiesen Räuber namens Frank. Western-Fans wissen, wenn jemand Frank heißt, dann kann das nichts Gutes heißen. Das ist schon in Spielberg das Lied vom Tod so. Das ist auch hier so in Godless. Und der junge Mann, der da verletzt ankommt, der hat Geld geklaut von diesem Räuber. Und der Räuber ist natürlich hinter ihm her, weil Western-Bösewichte wissen, wie man richtig wirtschaftet. Und man lässt nicht einfach irgendwelches Geld irgendwo verkommen. Man muss sich das zurückholen. Und so kommt es dann, dass man auf einer Seite dieses von Frauen dominierte Städtchen hat und auf der anderen einen super Bösewicht gespielt von Jeff Daniels aus The Newsroom und Dumm und Dümmer.
Aber er ist alles andere als dumm in dieser Serie, oder?
Er ist gar nicht dumm. Er ist ein sehr vielschichtiger, interessanter Bösewicht. Ich fand es auch clever, dass sie ihn gecastet haben, weil ich Jeff Daniels jetzt nicht unbedingt mit so einem schnurrbartzwirbelnden, infernalischen Baddie oder so assoziiere. Ist eigentlich ein eher unscheinbarer Typ, der halt einfach normalerweise die Leute spielt, auf die man sich so verlassen kann in irgendwelchen Quality-Serien bei HBO oder so. Und hier ist er halt wirklich so ein fieser Bösewicht mit seiner eigenen Charakterkomplexität, und das trifft auch auf alle zu in der Serie. Aber ich persönlich fand sie vor allem spannend, weil sie einerseits so ein bisschen mit den Klischees des Westerns arbeitet, über die wir ja auch schon an anderer Stelle hier bei Streamgestöber
hört unseren Yellowstone-Podcast oder auch die Western.
Genau, also man hat halt eine viel, viel weiblichere Perspektive auf eine eigentlich klischeegeladene Story, die man so oder so ähnlich schon in anderen Western gesehen hat. Andererseits merkt man aber auch, dass Scott Frank dieses Genre liebt und dass er einem dieses Spektakel, was man am Western liebt, auch nicht verwehrt. Also dazu gehören großartige Naturaufnahmen, Panoramen. Dazu gehört natürlich auch das ein oder andere Duell, wo eine Kugel durch die Gegend fliegt. Und überhaupt so dieses Western-Feeling, das Klassische. Also es ist gleichzeitig eine Modernisierung, aber keine Abkehr von der Western-Rezeptur. Und das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Und an dieser Stelle möchte ich noch einen Shoutout machen an Merritt Weaver.
Oh ja, die ist mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben.
Die in der Serie mitspielt und die im Grunde mit der ganzen Serie davon reitet. Und man, die hat so eine unterhaltsame Figur, die man auch wirklich nicht aus anderen Western unbedingt kennt. Gerade nicht gespielt von einer Frau. Und schon allein wegen der lohnt es sich, da einzuschalten bei Godless.
Fun Fact, Merritt Weaver kommt in diesem Podcast nochmal vor, in einer anderen Miniserie. Und auch Thomas Brodie Sangster, der hier auch eine größere Nebenrolle hat, würde ich sagen. Der war auch ganz nett in Godless. Und ansonsten, also ich wollte die immer nochmal wiedersehen, weil sie mir auch beim ersten Mal gucken sehr gut gefallen hat. Die Moviepilot-Bewertung 7,9 ist da auch sehr aussagekräftig. Und ich muss immer an die erste Folge gehen, da gab es so ein richtig krass inszeniertes Zugunglück, wo man erstmal so richtig reingedrückt wird in die Serie und dann erstmal sich neu orientieren muss danach. Das es war mir auch sehr eindrücklich.
Ja. Ja, also es gibt diese großen Momente, die man liebt, und zum Western gehört eben zum Beispiel ein Überfall auf den Zug.
Aber die Charaktermomente funktionieren eben auch gut. Also ich habe auch gerne die Love Story zwischen Michelle Dockerys und Jack O'Connells Figur ein bisschen verfolgt und dachte, ja, ein bisschen Romantik darf auch sein.
Ja, ein bisschen.
Ein bisschen, nicht zu viel. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, also Scott Frank, du hast es ja schon erwähnt, kommt nochmal, aber er hat ja auch das Drehbuch zu Logan geschrieben, was ich in dem Zusammenhang noch interessant fand, also dem für viele besten Wolverine-Film. Und da habe ich dann auch so ein bisschen Parallelen gesehen, wo ich dachte, ja, so diese Einödnis jetzt von dem Western in die Zukunft zu übertragen, ist auch spannend. Aber würdest du sagen, jetzt im Kontext von, jetzt ist ja gerade Yellowstone aktuell groß und Horizon kam gerade mit Kevin Costner, dass der hier diese Western-Serie schon noch ihren eigenen Weg geht? Oder siehst du da auch, weil ja wir jetzt häufiger mal Leute hatten, die sagen, sie wollen das Western-Genre neu erfinden, wie Costner selbst oder wie zuletzt Viggo Mortensen in The Dead Don't Hurt, hat ja auch noch ein bisschen andere Richtung genommen. Würdest du sagen, die Serie schafft es da auf eigenen Beinen zu stehen? Oder ist es schon eher so ein, wie du ja meintest, es hält sich ja schon noch an Western-Parameter fest, dass es, also ist es schon eigenständig, dass du sagst, die würdest du jetzt nicht unbedingt sofort vergleichen wollen, diese Serie? Oder würdest du sagen, es ist schon eher noch so für Western-Fans ein Western im Seriengewand?
Also ich glaube, es ist nicht nur interessant für Western-Fans, gerade durch die erweiterten Perspektiven. Also alle, die irgendwie, wenn sie ein Poster von John Wayne oder Clint Eastwood sehen, so in sich zusammenschrumpfen und denken, dafür bin ich nicht die Zielgruppe. Bitte lass mich damit in Ruhe. Den würde ich sagen, gebt Godless trotzdem eine Chance, weil genügend geändert wird und weil es eben nicht nur aus Leute reiten durch die Gegend und ballern sich ab und stehen sich irgendwann in einem Duell gegenüber besteht. Das hat schon vor allem einen Reiz als Charakterdrama. Mhm. Und das ist ja erstmal unabhängig vom Setting interessant.
Auf jeden Fall.
Auch für viele andere Serienfans, die vielleicht nicht jeden Tag Stagecoach schauen, so wie ich. Aber darüber hinausgehen würde ich sagen, dass es eben auch für Western-Fans spannend ist, weil es was Neues bietet, aber eben auch so diese wohlige, kuschelige Westernkutte einem überlegt, bei der man sich am Sonntagabend bei verregnetem Wetter vor den Fernseher setzen kann. Und das hat mir eben besonders gefallen, weil man in der letzten Zeit viele Dekonstruktionen von Western hatten, in Anführungszeichen, wo ich persönlich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, mögen die Leute, die das machen, eigentlich Western oder verabscheuen sie das Genre und versuchen das hiermit so richtig abzuwatschen? Ja. Und dieses Gefühl hat man bei Godless nicht. Und ich glaube, dass Scott Frank da an Logan mitgeschrieben hat und so weiter, ist auch ein Zeichen dafür, wie sehr er an dem Erzählpotenzial dieses Genres hängt, das ja eigentlich alle paar Jahrzehnte für tot erklärt wird. Und Godless ist ein Beweis dafür, dass es noch nicht tot ist. Vielleicht noch mehr noch ein Beweis dafür als sowas wie Horizon, der ja schon sehr in der Vergangenheit hängt.
Ja, das schon. Aber genau. Ja, danke für diese Empfehlung, Jenny. Dann lasse ich dich jetzt wieder Stagecoach schauen gehen und hole mir meinen nächsten Gast in den Podcast. Tschüss, Jenny.
Tschüss.
Und damit begrüße ich als meinen nächsten Podcast-Gast Matthias hier im Streamgestöber, der eine, ich würde schon sagen, recht bekannte Netflix-Miniserie mitgebracht hat. Matthias, was ist das, was du uns hier heute nochmal vorstellst?
Hallo, ja, ich glaube, ich habe fast eine der offensichtlichsten Miniserien mitgebracht, die man in so einen Podcast heimlich einschleusen kann, nämlich das Damen-Gambit, The Queen's Gambit kam heraus, ich glaube, das war so eine Pandemieserie, erst
2020,
Pandemie, genau. Mhm. Oktober, ich kann mich noch dran erinnern, ich habe damals sogar die News zu dem Trailer geschrieben und hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, habe den Trailer geguckt und dachte nur, ja stimmt, sowas würde man, weiß nicht, vor ein paar Jahren noch als zweistündigen Kinofilm irgendwie in so einem Programm in der Nische entdeckt haben und jetzt kommt das hier als größere Netflix-Serie mit 7 Folgen daher, basiert auf einer Buchvorlage aus dem Jahr 1983, Walter Tevis hat das geschrieben und adaptiert wurde das von zwei Menschen, von denen ihr mindestens einen kennen könntet im Netflix-Kontext, nämlich Scott Frank.
Und das ist witzig, weil Jenny gerade vor dir da war und schon angeteasert hat, es kommt noch eine Scott Frank-Serie.
Oh mein Gott, ja,
nach Godless, hier
ja.
haben wir jetzt noch das Damen-Gambit.
Genau, Scott Frank hier, auch Logan-Drehbuchautor und so, also ein Mensch, der wirklich schon sau viel in Hollywood gemacht hat und glaube ich jemanden, den du holst, wenn irgendwas richtig gut werden muss oder so. Und die andere kreative Kraft hier hinter das Damen-Gambit, also der Serienumsetzung, ist Alan Scott, den kennt ihr vor allem, oder ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber wenn ihr ihn kennt, dann vielleicht so im Kontext mit Nicolas Roeg, das ist ein sehr talentierter Regisseur gewesen, der hat viele markante Filme gedreht, die man nicht mehr so schnell vergisst und der markanteste davon ist vermutlich Wenn die Gondeln Trauer tragen, da hat Alan Scott einen Co-Credit als Drehbuchautor und der hat auch noch diverse weitere Roeg-Filme geschrieben, also so das ganz kurz zum Kontext, wer diese Serie gemacht hat und jetzt vor allem, um was geht's denn eigentlich in dieser Serie, was ist denn da das Spannende? Erstmal das Wichtigste, es ist eine fiktive Geschichte. Es sieht alles so aus, als wäre das echt passiert.
Und ganz viele haben danach auch gegoogelt, hey, gab es diese Person? Wann hat die gewirkt? Wie ist die so, diese berühmte Schachspielerin? Wo kommt die her?
So, zwei fiktive Geschichten der letzten Jahre, wo Leute immer denken, dass sie echt sind. Einmal The Martian.
The Martian, der Marsianer.
mit Dame. Ich meine, da kann man vielleicht noch drauf kommen, dass vielleicht doch noch kein
dass
Mensch
wir noch nicht
auf dem
Mars waren. Ja.
Aber hier eine Schachgeschichte, die Entdeckung eines Schachgenies. Wir fangen im Kentucky der 50er Jahre an. Beth Harmon heißt die Hauptfigur, gespielt von Anya Taylor-Joy und sie wächst als Waise in einem Waisenhaus auf und weiß nicht so recht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll und dann entdeckt sie da ein Schachbrett, bekommt ein bisschen die Instruktion in die Welt des Schachspiels und dann stellt sich sehr schnell heraus, dass sie unglaubliches Talent dafür einfach hat, die Spielzüge messerscharf analysiert, wahnsinnig schnell lernt und auch irgendwie sich vor Profis nicht verstecken braucht. Und dann gucken wir eigentlich so einer ganz, 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 ganz klassisch erzählten Underdog-Story vor. Und wenn mir das, glaube ich, jemand erzählen würde, wäre auch so, und das soll so eine herausragende Netflix-Serie sein. Aber es ist einfach mal wieder so eine ganz klassische Story richtig gut erzählt und dann so mit diesem interessanten Backdrop. Wir sind hier im Kalten Krieg. Sie aus Amerika gerät immer weiter in die Welt des Schachs. Da haben wir natürlich erstmal eine männerdominierte Welt, aber dann später auch so eine Art Stellvertreterkrieg, wenn es nach Moskau geht, nach Russland, wo die anderen Größen.
Die der, Schachgenies heißt ja, genau. Ja immer, kommen alle aus Russland, ne?
Genau. Und also sie wirbelt da in mehrerlei Hinsicht so ein bisschen den Staub auf. Und die Serie macht das dann auch ganz kreativ, wie sie ihr Schachdenken visualisiert, wenn sich zum Beispiel an der Decke die Schachfiguren bewegen, wenn sie da ihre Spielzüge durchgeht. Aber es ist nicht einfach nur so eine Erfolgsgeschichte, wo wir bei Null anfangen und am Ende bei 100 rauskommen und eine steigende Kurve erleben, sondern es gibt ganz, ganz, ganz viele Rückschläge. Sie hat eine Medikamentensucht, eine Alkoholsucht, viele emotionale Probleme, Menschen, die in ihr Leben reinkommen, die sie aber auch wieder rausstößt. Also in diesen 7 Folgen steckt schon alles irgendwie an Drama, was man so mitnehmen kann.
Ja, 7 Folgen hast du gesagt. Es sind 46 bis 68 Minuten Länge, also variiert zwischen einer Dreiviertelstunde und über einer Stunde. Und ich habe es ausgerechnet, es sind dann insgesamt 6,5 Stunden, die man braucht, um die ganze Serie zu gucken, wenn man es an einem Stück machen möchte.
Ich habe es tatsächlich nicht an einem Stück geschaut.
Ich habe es mir dann auch eingeteilt, weil ich dachte, das ist so schön, da will ich noch länger was von haben.
Also ich finde auch, keine Ahnung, so man kann das schön portionieren, so vielleicht so 1-2 Folgen am Stück irgendwie. Wenn wir gucken, dann hat man quasi was Richtung 90 Minuten abendfüllender Spielfilm oder so geht,
Ich fand es auch so witzig, wie danach auf einmal alle wieder angefangen haben, Schach zu spielen und über Schach zu reden, ob das so funktioniert, habe ich noch ein Brett zu Hause? Und wenn man so die basalen Regeln kennt, ist natürlich gut, aber man kann die Serie tatsächlich auch völlig ohne Schachwissen gucken. Also es lohnt sich auch so, einfach als Charakterdrama, Studie, was auch immer, spannend da reingezogen zu werden in diese unbekannte Welt.
Ich erinnere mich noch an die ganzen, ich weiß nicht, ob das Memes waren oder ob das wirklich existiert hat, wo es dann hieß, hier, das spielt zur Serie. Und Moment, vielleicht ist das Schachspiel minimal älter als das Damengambit, die Netflix-Serie aus dem Jahr 2020 oder selbst der Roman. Egal. Warum, das will ich noch unbedingt loswerden, weil ein Film, der übrigens auch davon profitiert, dass er viel in Berlin gedreht wurde. Und
das
dann die Karl-Marx-Allee und so wurde so für Moskau gedoubelt. Und es gibt sogar, wir haben ja hier dieses tolle Kino International, was da ganz in der Nähe ist. Und das hat tatsächlich auch als Kulisse von ein paar Szenen gedient. Also wenn ihr aus Berlin kommt oder mal
also
Berlin
für Berliner nochmal doppelt interessant, diese Serie zu schauen. Ja.
Und vor allem, weil du halt hier diese ganzen Bauten aus dem Berliner Kontext kennst, sondern entdeckst du sie in so einem Period-Piece, wo ganz anders auf der Landkarte angesiedelt ist. Definitiv.
Ja, sehr schön. Toll, Matthias. Jetzt habe ich wieder Lust, die zu gucken. Kommt wieder auf die Liste zum nochmal gucken, weil es so schön war. Ich entlasse dich jetzt hingegen wieder in die Arbeit und begrüße. Du musst ja hier nebenbei noch was tun, während ich Podcast aufnehme. Danke, Matthias. Bis später.
Ciao.
Tschüss. Und damit heiße ich Andrea herzlich willkommen im Podcast, die uns etwas Grusel-Content an Miniserien-Sachen mitgebracht hat. Nämlich, es ist ein langer Titel, einmal Luft holen, Andrea, was ist es?
Erstmal hallo.
Hallo.
Genau, ich habe passend für Halloween eine Horrorserie mitgenommen und zwar Guillermo del Toro's A Cabinet of Curiosities. Ich habe es ohne Versprecher geschafft, es zu sagen.
Ein kleiner Applaus. Bist du stolz? Ich bin stolz.
genau, die feierte am 25.10.2022, also vor 2 Jahren kurz vor Halloween, ihre Premiere bei Netflix. Das ist eine Staffel mit 8 Folgen. Und ja, Guillermo del Toro hat jeder Filmfan bestimmt schon mal gehört und einiges gesehen, hat so ganz tolle Meisterwerke gemacht wie Pans Labyrinth oder Shape of Water, wofür er 2018 den Oscar gewonnen hat. Und das Tolle an Guillermo del Toro ist, Guillermo del Toro ist, glaube ich, selbst der größte, in Klammer Horror, Klammer zu, Filmfan der Welt und liebt einfach alles am Filmemachen selber. Er ist ja auch selber Regisseur und Produzent und er geht auch extrem gerne selber vor die Kamera für irgendwelche Kumpels aus Hollywood oder für irgendwelche Videospiele von Kumpels aus Japan und genau. Und mit Cabinet of Curiosities, siehst du jetzt, habe ich mich verhaspelt, wir nennen es
nur noch
COC, genau. Da hat er sich selber so ein bisschen sein kleines Horrorfestival für Netflix geschaffen. Mhm. Es ist, ich sag mal, qualitativ nicht seine oberste Liga, aber der Charme ist unübertroffen.
Mhm. Deshalb wahrscheinlich auch erstmal, ich sag mal, nur eine 6,5 bei Moviepilot.
Ja.
Genau. Und die 8 Folgen sind natürlich auch ganz anders. Deshalb ist auch schwer, glaube ich, die Serie zu bewerten, wenn man sagt, jede Folge erzählt eine neue Geschichte.
Genau. Es ist eine Anthologie-Miniserie. Das heißt, jeder der 8 Folgen ist eine eigene Geschichte von einem ganz anderen Regisseur oder Regisseurin. Die haben größtenteils das auch selber geschrieben. Und Guillermo del Toro, ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat. Ich glaube, er hat irgendwie
so Museumskurator-mäßig?
Ja,
oder?
Aufs schwarze Brett in Hollywood einfach einen Zettel gehängt. Ich suche 8 Horror-Maestros, die bei meiner Serie mitmachen wollen. Und dann hat er 8 Horror-Regisseurinnen gefunden, die auch, also viele davon auch sehr bekannt, manche nicht ganz so bekannt. Und jeder von denen hat einen Beitrag geleistet. Und dann ich gehe da auch noch kurz gern auf 2 ein, die ich ganz besonders toll fand. Aber das wirklich, wirklich Tollste an der Serie ist, dass Guillermo del Toro da auch selber auftritt und vor jeder Folge, wie so, keine Ahnung, so X-Factor-Style,
ja,
kommt er ins Bild rein und da steht so ein Schrein mit verschiedenen Dingen drauf und dann nimmt er was runter und das ist so ein Symbol für die Folge und dann erzählt er so mit seiner Gemütlichkeit und seinem verschmitzten Lächeln kurz, worum es geht und wer der Regisseur oder die Regisseurin ist und warum er das so toll findet. Und alleine nur deswegen, finde ich, sollte man sich's schon angucken.
Ihr müsst eigentlich nur den Vorspann zu jeder Folge schauen.
Genau, wenn ihr Horror nicht mögt, dann guckt wenigstens die eine Minute davor immer mit Guillermo del Toro. Genau, ich kann ja noch vielleicht ganz kurz erzählen, wer da alles sonst mitgemacht hat.
Sehr gerne.
An Regisseurinnen und Regisseuren. Genau, die 8 Folgen wurden gemacht von Guillermo Navarro, der war viel als Kameramann für Del Toro tätig. Dann Vincenzo Natali, einer von meinen Lieblingen, der gar nicht so viele gute Sachen gemacht hat. Aber Cube war natürlich ein ganz toller Film dazumals. David Pryor, einer meiner Horrorlieblinge, hat zum Beispiel The Empty Man gemacht. Kann ich euch
ganz
nur
stark
ans Herz legen.
Wenn ihr glaubt, dass lange Horrorfilme existieren und funktionieren nicht, dann guckt euch diesen Film an und werdet vom Gegenteil überzeugt.
Und dann gebt euch nochmal 2 Stunden, um wieder runterzukommen am Ende. genau, Anna Lily Amirpour, die hat Girl Walks Home Alone at Night gemacht. Keith Thomas, Firestarter und The Vigil, der ist, glaube ich, nicht ganz so bekannt, aber sehr bekannt, Catherine Hardwick, Twilight-Regisseurin. Panos Cosmatos, der hat Mandy gemacht mit hier Nick Cage. Und auch eine absolute Horrorchefin, Jennifer Kent, sehr bekannt als Regisseurin von The Babadook unter anderem. Genau, und also meine Lieblingsfolgen sind tatsächlich auch die von Jennifer Kent, das ist Folge Nummer 8, und die von David Pryor, der Empty Man-Regisseur, die Autopsie.
Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich auch nochmal die Folgen mir angeguckt und gesagt, ja, die Autopsie war mein Highlight.
War dein Highlight?
Ja.
Ich glaube auch von vielen Leuten. Geht es um einen Arzt, der nachts nach einem Minenunglück mehrere Autopsien vor sich hat. Also spielt alles nur in seinem Arbeitsraum quasi mit den Leichen. Und er kennt schon bald, dass in einer der Leichen so ein Parasit drin ist, der nicht rauskommen darf. Und da entspinnt sich dann so ein ganz kurioses Katz-und-Maus-Spiel, so Lovecraft-Style, wie man es einfach gar nicht erwartet. genau, und von Jennifer Kent, das ist die 8. Folge, die heißt Das Rauschen. Das ist mehr so ein Haunted House, Romance, Horror, Drama
mit
Verlust.
Ist das die mit Andrew Lincoln?
Genau,
ah,
da spielt unser Zombie Zombie-Chef Andrew Lincoln.
Ich dachte,
Lincoln
du sagst Zombie-Daddy.
Zombie-Daddy. Ja, damit ich mich nicht hier so wiederhole, sage ich mal Zombie-Daddy. Andrew Lincoln natürlich als Rick Grimes aus der Walking Dead-Saga bekannt. Genau, er und seine Frau, gespielt von Essie Davis, haben ihre Tochter verloren und in einem abgelegenen Landhaus, suchen sie jetzt daneben am Strand nach einem bestimmten Vogel. Genau, Strandläufer genannt, und ja, irgendwie spukt da was und sie sind sich nicht so ganz einig, warum und wieso, und es ist sehr berührend. Genau, die kann ich euch besonders ans Herz legen, Folge 3 und Folge 8.
Berührende Horror, da kommt der Mike Flanagan-Fan bei dir durch.
Ja, stimmt, der hat da ja noch gefehlt, aber der dreht lieber seine eigene Miniserie.
Hat ja seine eigene Netflix-Miniserien, genau. Und das ist halt das Schöne auch an Guillermo del Toros Cabinet of Curiosity. Siehst du, ich kann es auch nicht aussprechen. Cabinet of Curiosities. Dass man einerseits eine Miniserie hat, die ja schon abgeschlossen in sich ist, und dann wiederum noch innerhalb dieser Abgeschlossenheit kleine abgeschlossene Folgen. Also ihr könnt euch auch einfach nur eine davon oder 2 davon angucken, wenn euch nur ein paar interessieren. So ein bisschen ähnlich wie Black Mirror, dass man die auch nicht aufeinander aufbauend hat, sondern einfach für sich stehend. Ach so, und als interessante Zusatzinformation vielleicht noch, die Folgen von Guillermo del Toros Serie sind 38 bis 64 Minuten lang, also sehr unterschiedlich. Und wenn ihr alles gucken wollt, braucht ihr dafür 7,5 Stunden. Manchmal muss man sich seinen Abend ja einteilen. Ja, danke Andrea für diesen schönen Gruseltipp, ein bisschen was in die Horrorrichtung. Dann sage ich Tschüss und hole mir meinen nächsten Gast.
Tschüss.
Ich begrüße ganz herzlich meinen Kollegen Patrick. Hallo Patrick.
Hallo.
Du hast uns eine ganz, ganz neue Serie aus diesem Jahr mitgebracht. Da hatten wir diesmal schon eine. Aber die hier ist ganz anders. Was hast du denn hier zum Empfehlen dabei?
Ich habe Ripley mitgebracht aus diesem Jahr. Das ist eine Adaption von der Tom Ripley-Geschichte, die von Patricia Highsmith stammt. Der Roman ist ja schon 1955 erschienen, wurde auch schon davor 2-mal als Film adaptiert. Die bekannteste Version ist wahrscheinlich die von 1999 mit Jude Law und Matt Damon, der talentierte Mr. Ripley. Und ja, Ripley, relativ schlicht betitelt, ist jetzt eine neue Serienversion davon, die von Steven Salien gedreht und geschrieben wurde. Den kennt man vielleicht oder vor allem als Drehbuchautor. Der hat einen Oscar gewonnen, weil er Schindlers Liste das Drehbuch geschrieben hat, der Steven Spielberg-Film. Und auch ein bisschen für Scorsese, sowas wie The Irishman, hat er auch das Drehbuch geschrieben. Und
jetzt ist er wieder schwarz-weiß unterwegs.
Genau, das ist auch ein... Das ist relativ mit das Auffälligste an der Serie, weil die anderen Adaptionen sind alle extrem sonnendurchflutet in strahlenden Bildern. Das passt ja auch zu der Story, kann man ja mal kurz umreißen, wer das noch nicht gesehen hat. Es geht um den titelgebenden Tom Ripley, das ist so ein Trickbetrüger aus den USA, der lebt in New York und schlägt sich so durch mit irgendwie Kreditkartenfälschungen oder solche, wie nennt man das, diese Karten, diese Visitenkarten oder so, wie fälscht er teilweise. Und der kommt an einen Auftrag, bei dem er von Herbert Greenleaf heißt er, soweit ich weiß, ein Schiffsmagnat, so ein reicher Unternehmer. Von dem wird er beauftragt, seinen Sohn Richard, beziehungsweise Dickie Greenleaf, wie er eigentlich nur genannt wird, aus Italien in die USA zurückzuholen, weil der Dickie Greenleaf sich mit dem Geld vom Papa da ein recht schönes Leben macht, da irgendwann der Amalfi-Küste in Italien mit der Verlobten ist, soweit ich weiß, Marge. Und Tom Ripley gibt sich sozusagen als alter Freund von Dickie aus und reist dann nach Italien. Und
kommt immer gut, zu jemandem zu gehen und sagen, wir kennen uns doch aus der Schulzeit, ja, erinnerst du dich genau, nicht? Und man sagt so, ja, vielleicht.
Ja, er schleicht sich so in dieses Leben ein, in diese La Dolce Vita und gibt sich eben so als alter Schulfreund aus und Dickie hinterfragt das gar nicht so wirklich und nimmt ihn so in sein Leben mit rein. Und es wird dann relativ schnell klar, ohne dass jetzt zu viel zu spoilern ist, dass Tom diesen Plan verfolgt, irgendwann Dickie aus dem Weg zu räumen und dann dessen luxuriöses Leben diesen Platz da einzunehmen und die Identität praktisch komplett zu stehlen. Das ist so die Story von dieser Ripley-Geschichte von Patricia Highsmith. Und ich war gespannt, wie das neu umgesetzt wird als Serie, weil ich eben auch den Film kannte und das jetzt eine deutlich längere Version davon ist. Ich habe den Roman nicht gelesen, aber ich finde, es ist schon eine sehr eigenwillige, faszinierende Produktion, weil sie vor allem von dem Stil lebt. Also es gibt wenig Netflix-Serien, glaube ich, die so kunstvoll und einfach ästhetisch berauschend umgesetzt sind. Das liegt eben vor allem an den Schwarz-Weiß-Bildern, die da gewählt wurden. Steven Salien hat da mit dem Kameramann Robert Elswit zusammengearbeitet. Der hat unter anderem für Paul Thomas Anderson einige Filme auch die Kamera gemacht, sowas wie There Will Be Blood oder so. Mhm. Also ein sehr, sehr renommierter Kameramann und beide zusammen haben da wirklich ein Fest an Ästhetik zelebriert, so wie dieses Italien da erstrahlt, sieht selber öfters mal aus, die Einstellungen wie so barocke Gemälde eigentlich, fast jede einzelne Einstellung könnte man sich da, das sagt man immer so leichtfertig, man könnte sich das an die Wand hängen als Bild, aber bei Ripley trifft es wirklich zu, weil die Serie so kunstvoll gestaltet ist, wie es auch teilweise wirklich selbst um Kunst geht in der Serie. Es wird sich teilweise unterhalten über bekannte italienische Maler wie Caravaggio, der ist und eigentlich...
Dickie selber ist ja auch ein Möchtegern-Künstler.
Ja, genau. Dickie selbst malt auch Bilder, die jetzt nicht wirklich so kunstvoll sind wie die Vorbilder, die eben der Serie auch als Ästhetik dienen. Und ja, die Serie ist wirklich ein Fest für die Augen. Sie ist eben deutlich länger als die Filme, was teilweise auch einen super intensiven Ansatz dadurch hervorbringt. Es gibt, ohne jetzt auch wieder zu viel zu verraten, es gibt zwei zentrale Mordszenen in der Serie auch und die werden im Film vor allem oder in den zwei Filmen, die es gab, sind die natürlich viel kürzer und in der Serie werden die immer auf jeweils fast eine komplette Folge ausgewalzt und es geht auch wirklich darum zu zeigen, wie so messy, also wie schmutzig und auch aufwendig und kompliziert so dieses Töten auch ist, was dann eben passiert in der Serie. Und das habe ich lange nicht mehr so gesehen, dass das gezeigt wurde, so von dem Akt, wie das dann passiert und nicht mal das Töten selbst, aber alles eben, was danach passiert. So, das ist teilweise der zweite Mord passiert so in der Öffentlichkeit und es muss dann, die Leiche muss dann irgendwie verschwinden und wie das Ganze inszeniert ist, fand ich total faszinierend, dass ich da eben...
Nur die Katze war Zeuge.
Genau. Dass es dann wirklich irgendwie sich 45 Minuten Zeit genommen wird für eine so eine Sequenz, die dann eben, wenn man es im Film sich anschaut, ungefähr so 10, 15 Minuten vielleicht einnimmt, also wirklich die Länge komplett ausgenutzt wird von diesem Serienformat. Es ist toll besetzt. Einer meiner Lieblingsschauspieler, Andrew Scott, spielt den Tom Ripley. Man könnte jetzt kritisch sein und könnte sagen, er ist eigentlich schon ein bisschen zu alt für die Rolle, weil er in der Vorlage wirklich so dieser schöne Jüngling ist, der so, den stellt man sich so Ende 20 vielleicht vor,
vielleicht
maximal
30,
Anfang 30
ja, ja.
Und Andrew Scott ist, glaube ich, 47 jetzt.
Ja, ja,
also
der geht auf die 50 schon zu, aber es sieht
noch
halt nicht so aus.
Er sieht jünger aus
ja.
Und er, dadurch, dass er einfach so ein genialer Schauspieler ist, füllt er auch diese Rolle mit seiner Eigenart einfach so wunderbar aus. Und ihm dabei zuzuschauen, macht die Serie neben diesen ganzen kunstvollen Bildern allein schon eine absolute Empfehlung für mich. Also ich finde,
diese ganze Ripley-Geschichte fasziniert mich immer wieder aufs Neue, auch wenn man sie jetzt als Film vielleicht schon gesehen hat, weil es lebt wirklich von diesem Zwiespalt aus. Man hat diese, in der Version jetzt nicht sonnendurchflutet, aber so diese Urlaubsimpression, man möchte
die
sich
da... Die macht es halt mit Licht und Schatten wett, finde ich, so die Farbe. Ja. Also gerade wenn man so die ganzen Treppensequenzen
ja,
immer hat, so
es
dieses
so
hell und dunkel.
Ja, ja, ich finde es auch total fantastisch und es lebt aber auch von diesem Kontrast zwischen. Man möchte sich eigentlich auch mit Ripley selbst in diesen Urlaubsimpressionen treiben lassen. Es geht auch viel so um dieses feine Leben, schicke Anzüge, gutes Essen natürlich, aber es geht ja auch viel darum, was er dafür alles machen muss, um überhaupt erstmal sich dieses Leben zu verdienen. Also es wird natürlich relativ schnell, muss er immer wieder rumtricksen, damit er nicht auffliegt, muss seine gefälschte Identität aufrechterhalten. Und man fragt sich immer wieder, oder ich habe mich immer wieder gefragt, so, ist es eigentlich wert, diesen ganzen Aufwand so auf sich zu nehmen und wie viel er da eigentlich schwitzen und kämpfen und arbeiten muss, um in dieses gute Leben zu kommen. So, es wird immer wieder so, also wie viel Aufwand muss man da betreiben und wie viel kann man davon überhaupt dann auskosten, ohne dass man jetzt ständig in dieser Angst leben muss, aufzufliegen und immer verfolgt, irgendwie so hinter die Schulter zu gucken oder so. Und das ist halt so dieses Konzept, was die Serie halt die ganze Zeit verfolgt bis zu einem Finale, was wir jetzt auch nicht verraten wollen, wie es dann für Ripley ausgeht, wenn man wirklich das noch nicht kennt. Aber ja, es ist eine sehr tolle Serie, eine meiner Lieblings-Netflix-Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und ja, sie umfasst, ich glaube, wie gerade das Cabinet of Curiosities, das sind so 8 Folgen und so 45 bis 50 Minuten lang. Ich glaube, manche...
Sogar 44 bis 76, die
längste 76. Genau, ja. Ich konnte mich gar nicht mehr an die einzelnen Episodenlängen erinnern, aber genau, es gibt manche, die sind so 45 und eine, ich glaube, das Finale dann auch ist sogar... um die 75 Minuten dann sogar lang. Also,
da braucht ihr dann insgesamt 7,5 Stunden für.
Genau.
Ja, also eine unbedingte Empfehlung, auch für alle, die Sonne war Zeuge oder der talentierte Mr. Ripley schon gesehen haben. Ich finde, die haben alle so ihre eigene Daseinsberechtigung und funktionieren für sich. Also lasst euch davon nicht abschrecken, wenn ihr denkt, kenne ich ja schon die Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz neuer Zugriff auf den Stoff und eine ganz neue Art, es umzusetzen als Serie. Und lohnt sich auch für Leute, die Story von Anfang bis Ende auswendig kennen eigentlich.
Genau. Und das hat viele auch beim Reboot überzeugt. Also wir haben eine 7,8 Bewertung und deshalb hat es die Serie auch schon ins Halbjahresranking der besten Serien hineingeschafft. Ja. Nachdem wir nach einem halben Jahr schon mal zurückgeschaut haben. Mhm. Deshalb danke für diese Empfehlung, Patrick.
Ja, sehr gerne.
Dann sage ich tschüss und hole mir gleich meinen nächsten Gast.
Ciao.
Und damit freue ich mich besonders, hier zum wiederholten Male im Podcast noch Bea zu Gast zu haben. Die kennt ihr wahrscheinlich von Moviepilot YouTube seit kurzem.
Ja.
Hallo Bea.
Hallo.
Dich habe ich jetzt mal aus dem Video gepflückt und in den Podcast gesteckt.
Ich freue mich sehr. Ich hatte ja zuerst eine andere Wahl. Ich bin auch froh, ich sag noch nicht was, denn du wirst nachher noch darüber
reden. Ich werde noch darüber reden. Ich dachte, die Serie kann auch nicht fehlen, die du dir erst ausgesucht hattest. Aber ich finde es auch sehr gut, dass du die mitgebracht hast, weil die wollte ich unbedingt drin haben.
Ja.
Es wäre unglaublich, wenn wir die nicht dabei gehabt hätten.
Es wäre unglaublich.
Was ist das, Bär?
Ja, klar, der Spoiler, den du da schon gebracht hast. Es geht um Unbelievable. Für alle, die da draußen noch nicht wissen, um was es geht, es ist eine Netflix-Serie, die, wie ich heute Morgen schockierend feststellen musste, vor 5 Jahren rauskam.
2019, ich konnte es auch nicht fassen.
Oder? Also es kommt mir vor, als wäre es vielleicht 2 Jahre maximal. Aber 5. Also schon allein das ist unglaublich. Die Serie an sich ist aber auch unglaublich. Die basiert auf einer wahren Geschichte. Und es ist also... was sehr Tragisches, Trauriges, es geht um eine Vergewaltigung. Eine junge Frau wird vergewaltigt in ihrem eigenen Apartment und meldet das dann bei der Polizei, wird dann in ganz unmöglicher und unangenehmer Weise verhört, mehrfach. Und weil sich da die verschiedenen Verhöre nicht ganz so gleichen, denkt die Polizei, das stimmt irgendwas nicht, das gibt hier alles keinen Sinn. Und deswegen ist das bestimmt nicht wahr. Und dann drängen sie sie eigentlich dazu, in Anführungszeichen zuzugeben, dass das alles erlogen ist. Und dann muss sie noch eine Strafe zahlen und so. Und dann 3 Jahre später, also 3 Jahre lang, glaubt die ganze Welt oder ihr Bekanntenkreis.
Sie hätte sich da irgendwas ausgedacht.
Genau, um, was weiß ich, Aufmerksamkeit zu bekommen oder wer weiß schon was. Aber 3 Jahre später gibt es in einem anderen US-Bundesstaat eine weitere Vergewaltigung und dann noch eine. Und da sind dann 2 Detectives, 2 Frauen, die merken, das hängt alles irgendwie zusammen und die gehen dem dann auf die Spur. Und das ist wirklich, also ich wollte es jetzt nochmal angucken, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ich werde es auf jeden Fall machen. Ich muss aber ganz klar sagen, man muss da wirklich in Stimmung zu sein.
Ja, wenn ihr gerade down seid, dann guckt die Serie nicht unbedingt in dem Moment.
Und wenn ihr jetzt auf jeden Fall happy sein wollt, dann guckt sie vielleicht auch nicht. Aber man muss da echt bereit dafür sein. Ich kann sie aber wirklich nur allen Leuten da draußen empfehlen, also
auch natürlich ganz klar Trigger Warning ausgesprochen. Da werden auch Szenen gezeigt, die sehr kraftvoll sind, aber eben auch wirklich sehr hart. Und ich habe jetzt noch mal ein bisschen reingeguckt und ich finde es so faszinierend, wenn man sich diese True Crime Sachen von Netflix heute anguckt und eben diese Serie vor 5 Jahren, weil das hat überhaupt nichts von dieser Sensationsgeilheit. Mhm. Es geht wirklich darum, wir wollen hier eine Geschichte erzählen, wir wollen diesen Leuten gerecht werden. Also die junge Frau, die damals vergewaltigt wurde, sie hat die Serie auch selber gesehen und sagt, sie ist begeistert. Es war natürlich nicht einfach für sie, das zu gucken, aber es ist vieles wirklich auch einfach genau so dargestellt worden, wie es am Ende war, ohne das irgendwie groß emotionaler zu machen, als es ist. Es ist manchmal schon fast sehr trocken, aber weil es halt auch einfach, also wenn man dann zum Beispiel sie ins Krankenhaus muss, nachdem sie der Polizei Bescheid gibt und sie dann untersucht wird und dann alle möglichen Abstriche gemacht werden, Fotos gemacht werden und sie dann da stehen muss, sich ausziehen muss, ihre Unterwäsche abgeben muss. Das sind alles so ganz...
So ein klinischer Blick auch, ne?
Ja, genau, genau. Und das passiert auch ohne groß Dialoge. Man hat dann nur das Kameraklicken und man fühlt sich richtig unwohl. Und auch der Umgang der Polizei mit dieser Frau, die gerade so was Furchtbares erlebt hat. Also
wo man denkt, man muss sie doch mal ein bisschen sensibler jetzt gerade anfassen.
Wirklich.
Und dann ist das so ein nüchternes Abarbeiten von irgendwelchen Punkten, die sie da auf ihrem Zettel wahrscheinlich haben.
Ja. Und auch so komplett, also ja, bestimmt ist es auch nicht schlecht, da ohne Emotionen ranzugehen, aber das ist halt nicht mal nur emotionslos, es ist richtig kalt, wie die mit ihr umgehen. Ist dann nur, ja, und wie oft ist das passiert und wie und was und wo und was, wie, der hat sie festgebunden, warum haben sie es vorhin nicht gesagt, so, weil sie vielleicht immer noch gerade mit
schockiert
zu kämpfen
und traumatisiert
hat. Genau,
auch, ja.
Wirklich. Und dann nochmal, das finde ich, machen die auch sehr gut, da wirklich ohne große Worte darzustellen, dass diese ganze Untersuchung danach eigentlich nochmal ein Trauma ist, das ihr widerfährt, nachdem sie schon mehrere Stunden lang, also da ist irgendein fremder Mann in ihre Wohnung eingebrochen und hat sie dann im Schlaf aufgeweckt, hat gesagt, ich habe hier eine Knarre, eine Waffe vor sie gehalten, gesagt, du, wenn du nicht machst, was ich jetzt tue, will, dann wird das für dich böse enden. Und das wird auch so, oh, wie das da, also ist auch sehr viel POV, wie das dargestellt wird, was das Ganze halt nochmal, also ich saß da wirklich mehrfach und habe mir gedacht, unglaublich, unglaublich.
Ich habe schon wieder Gänsehaut, nur von deiner Beschreibung allein.
Ja. Es ist auch wirklich, also es ist halt, ich finde, das funktioniert auch so gut auf verschiedenen Ebenen, weil man eben sehr viel mit ihr mitfühlt und sich einfach denkt, ach, ist so furchtbar. Und es ist ja auch so eine Realität, dass Frauen nicht geglaubt wird in solchen Momenten, aber dass halt auch die Polizei da so gegen sie arbeitet. Und dann hat sie eben dieses Glück und weiß es noch gar nicht, dass diese beiden Frauen, diese weiblichen Detectives, auch an diesem Fall arbeiten und das halt ernst nehmen. Und dann, wie man dann sieht, wie die mit ihr darüber sprechen, als sie dann auch
wie es hätte sein können, so man will in der ersten Instanz schon, ne?
Ja. Genau, genau, wie sie da wirklich auch liebevoll mit ihr umgehen und merken, hey, die hat ihr ist was Furchtbares widerfahren. Da müssen wir jetzt einfach mal mit ein bisschen Feingefühl rangehen und nicht einfach, okay, das Protokoll sagt, das muss abgefragt werden. Und fantastisch.
Und also ich muss auch sagen, die Hauptdarstellerin Kathleen Dever, die kennt man vielleicht noch aus Booksmart, wenn man das gesehen hat, aber die hat mich auch so überzeugt in dieser Serie, dass ich jetzt immer, wenn sie irgendwo auftaucht, dass sie im Cast dabei ist, gleich gucke, oh, das könnte interessant sein, weil sie so eindringlich spielt, so ein bisschen auch natürlich zerbrechlich im Sinne von, ihr wurde da was angetan und sie trägt es immer noch mit sich rum.
Ja.
Und dann als Gegenpol halt Toni Collette und Merritt Weaver, die wir auch schon im Podcast hatten, diesmal heute immer. Also ganz starkes Frauentrio, was da diese Serie anführt.
Absolut, ja. Also ich kann das wirklich nur allen Leuten empfehlen. Es ist harter Tobak, aber lohnt sich, weil es eben, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade wenn man das jetzt vergleicht mit sowas wie Dahmer oder jetzt dem neuen über die Menendez-Brüder
Monster.
Das ist halt alles schon, ja, hat irgendwo eine Spannung, aber das wirkt halt
hat
alles
auch schon
sehr.
Hat so eine gewisse Sensationsgeilheit dahinter, ne? Genau. Ja. Und das ist eigentlich die Antithese dazu.
Absolut, ja.
Und ich finde, das macht die Serie auch selber in ihrer Handlung so ein bisschen auf. Da wird, glaube ich, einmal ein Gespräch darüber geführt, dass wenn es einen neuen Serienkiller gibt, dann stürzen sich da alle drauf und wollen unbedingt wissen, wer das war. Ein Mann, der da wieder irgendwelche Frauen umgebracht hat. Aber wenn eine Frau kommt und sagt, sie wurde vergewaltigt, dann interessiert sich niemand für einen Serienvergewaltiger.
Nee.
Es ist dann nicht schlimm genug oder
genau.
so.
Genau, ja. Wenn man sich denkt, dass, also gerade wie diese Person auch präsentiert wird, also einmal hat er, glaube ich, eines seiner Opfer hat er 3 Stunden lang und also mit Pausen zwischendurch eine andere Frau 4 Stunden lang. Und das ist einfach nur furchtbar. Also da läuft es einem kalt den Rücken runter. Und dann eben nochmal obendrauf, dass das einfach nicht wahrgenommen wird von den jeweiligen Instanzen, die das ernst nehmen müssten und da agieren müssen. Und dann endet es aber, so viel kann ich schon mal spoilern, es endet auf einem guten Ton. Also man geht
ihr
da nicht
könnt
raus
dann
und
genau
ist super
abgeschlossen
depressiv.
Rausgehen und sagt, okay, da ist jetzt ein bisschen Gerechtigkeit auch
genau.
passiert
ja.
auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Also, wir haben jetzt dafür gesorgt, dass die Serie hoffentlich ein bisschen mehr wahrgenommen wird.
Ich hoffe es.
Wenn ihr euch das angucken wollt, sind das 8 Folgen. Die haben eine Länge von 43 bis 58 Minuten, also zwischen einer Dreiviertelstunde ja. und einer Stunde meistens so. Da braucht ihr dann insgesamt 6,5 Stunden für. Also, wenn ihr euch den Abend frei halten wollt und euch da richtig reinstürzt, dann ja. solltet ihr früh anfangen.
Ja, ich finde, es ist auch jetzt sehr gut so. Wenn die Herbstmonate kommen, es wird früher dunkel und dann lummelt man sich einfach mal bei sich zu Hause ein und fühlt sich zwischendurch sehr schlecht, aber dann auch
ja.
wieder sehr gut.
Eine themenstarke und schauspielstarke Serie. Bitte guckt es euch an. Unbelievable. Bei Movieplot eine 7,8. Gut bewertet.
Absolut zu Recht.
Dann danke ich dir, Bea, und hole mir gleich meinen nächsten Gast.
Ich danke dir und hab noch ganz viel Spaß.
Danke. Tschüss. Vor meinem nächsten Gast erteile ich aber noch unserer freien Redakteurin Sophia Rosenberger das Wort. Die hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt zu einem echten Genre-Tipp, der sich ja irgendwo so zwischen Fantasy und Horror ansiedelt und bei Movieplot eine 6,6 hat. Hört euch das mal an.
Hi, hier ist Sophia und ich finde, wir müssen ganz dringend mal über die Dracula-Serie von Stephen Moffat und Mark Gatiss reden. Das ist eine Miniserie, die hat den Namen tatsächlich wirklich mal verdient. Das sind nämlich nur 3 Episoden. Dafür gehen die alle rund 90 Minuten. Man hat also ordentlich was davon. Und wir haben es hier mit einer ziemlich coolen Kombination aus einer Adaption von dem typischen Ausgangsmaterial von Bram Stoker und einer wirklich extrem kreativen, richtig coolen, komplett neue Auflage der klassischen Dracula-Geschichte zu tun. Inwiefern komplett neu, will ich jetzt nicht spoilern, weil es extrem viel Spaß macht, das im Laufe der Serie herauszufinden und zu gucken, wie sehr das so von dem typischen Material abweicht, was man so kennt. Und ich will eigentlich nicht lange drum rumreden. Diese Serie lebt und atmet vor allem von Klaas Bang als, naja, Titelcharakter Dracula, der von jetzt an immer mein Dracula sein wird, weil niemand, auch nicht Gary Oldman, den zuvor so selbstsicher, so arrogant, so überlegen, so bedrohlich, so charmant und so unglaublich witzig gespielt hat. In dieser Serie steckt jede Menge bitterböser schwarzer Humor und das ist eine ihrer absolut riesengroßen Stärken. Dafür liebe ich sie total. Das Ganze kontrastierend mit wirklich harten Szenen. Also die Serie hält absolut nicht hinterm Berg. Die ist teilweise richtig widerlich. Die ist sehr brutal an einigen Stellen, so wie sich das für Vampire halt eigentlich auch gehört. Und ich mag die Serie einfach total für ihre Kreativität, für ihre Neuerfindung von Van Helsing. Das Verhältnis zwischen Van Helsing und Dracula in dieser Serie ist ebenfalls ziemlich einzigartig. Und manche meinen, die fällt in der 3. Episode so ein bisschen auseinander, finde ich aber gar nicht mehr unbedingt. Und das große Finale ist für mich immer noch wirklich absolut sehenswert.
Ja, danke Sophia. Das sind insgesamt 3 Folgen von Dracula. Die haben 87 bis 91 Minuten, also sind dann knapp 4,5 Stunden, die ihr dafür braucht. Und ich fand es sehr witzig, weil es halt auch von den Sherlock-Serienschöpfern Mark Gatiss und Stephen Moffat ist. Die haben sich also erst Sherlock Holmes geschnappt, um ihn zu erneuern. Und das war jetzt die nächste Instanz, einfach Bram Stoker, sich das den nächsten Klassiker zu schnappen. Das fand ich ganz witzig. Meine Lieblingsfolge ist, glaube ich, die 2. Da ist eine Schiffsfahrt mit Vampir, ein Blutzoll. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich die letzte Fahrt der Demeter, habe ich nämlich im Kino gesehen, dachte, das habe ich bei Netflix schon mal besser gesehen. Aber ja, wenn euch das auch interessiert, lasst euch das von Sophia ans Herz legen und schaut es euch an. Und damit begrüße ich Max zurück im Studio. Und Max, ich drehe jetzt mal den Spieß um und lass mich von dir erst noch zu einer Serie ausfragen.
Nochmal.
Die du tatsächlich auch kennst, oder ungewöhnlicherweise.
Ist es jetzt endlich soweit?
Es ist jetzt endlich soweit. Wir müssen natürlich auch Spuk in Hill House, The Haunting of Hill House hier mit reinnehmen, die schon 2018 kam und so ein bisschen das Mike Flanagan Netflix Opus angestoßen hat an tollen Miniserien, die es gibt. Eine 7,7 hat sie beim Moviepilot. 10 Folgen damals noch, da gab es noch 10 Folgen von 43 bis 71 Minuten Länge. Da hat man dann, ja, 8,5 Stunden mit zu tun, um das zu schaffen. Und ich muss sagen, diese Serie hat mich schon zum Flanagan-Fan bekehrt. Also ich habe davor natürlich auch so seine Horrorfilme gesehen und mochte die. Aber dass er mir so richtig gezeigt hat, was ich eigentlich in meinem Horror mit Zuschauen vermisst habe, nämlich diesen Horror mit menschlichen, emotionalen Untertönen, hat er mir in dieser tollen Serie gezeigt. Du hast sie, ich glaube, du hast sie mir sogar damals empfohlen, Max. Kann das sein? Ich glaube, du warst einer der Ersten, der gesagt hat, schaut die euch unbedingt an, die ist ganz toll.
Ich würde jetzt mal behaupten, ganz bestimmt. Ich bin das Sprachrohr für den Mike Flanagan Fanclub überall und empfehle jede Serie von ihm.
Du kanntest ihn vorher auch schon, nehme ich mal an, mit seinen Horrorfilmen.
Ja, ich mochte Oculus ganz toll. Der hat ja auch so einen ganz bitterbösen Twist am Ende und auch dieses emotionale, so Familiengeschichten. Der hat ja immer so Themen, die sich immer so durchziehen durch seine Serien.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und diese Serie, wer es gar nicht kennt, basiert auf einem Roman von Shirley Jackson, der schon zweimal verfilmt wurde, nämlich als Das Geisterschloss 1999 und Bis das Blut gefriert 1963. Also ist schon ein bisschen älter, die Romanvorlage, aber jetzt erneuert. Wir haben die Familie Crane mit 5 Geschwistern, Stephen, Shirley, Theodora und Nell bzw. Eleanor und Luke. Und sie sind einst mit ihren 8 Eltern in den 80ern in ein altes Haus gezogen, was saniert und weiterverkauft werden sollte. Da waren dann aber seltsame Ereignisse, die sie da umfingen in dieser neuen Bleibe, von Kopfschmerzen über Schlafwandeln bis zu Kreaturen und seltsamen Kältespots. Und jetzt kehren wir in der Gegenwart zurück in dieses Haus. Sie werden mit ihren Erinnerungen konfrontiert, was sie eigentlich damals vielleicht erlebt und verdrängt haben in diesem Haus. Und da führt sie eine Tragödie erneut zusammen, dass sie sich jetzt wirklich wieder der Vergangenheit stellen müssen, beeinflusst von dem Haus natürlich. Stephen ist Autor geworden, glaubt aber nicht an irgendwelche bösen Mächte. Theodora ist Ärztin, hat die verängstigte Kinder therapiert. Ist da vielleicht Einfluss ausgeübt worden auf ihre Berufswahl? Luke ist drogenabhängig, immer wieder im Entzug. Shirley betreibt ein Bestattungsunternehmen, auch sehr vielsagend als Beruf. Und Nell hat Schlafstörungen, wenn sie immer wieder von der Frau mit verbogenem Hals träumt oder die sieht. Eine sehr gruselige Gestalt. Und ich finde einfach, also die Serie ist, man muss gar nicht so viel dazu sagen, sie ist super gespielt, hat viele Figuren, wo man sofort ein Gespür dafür kriegt, wer die sind. Also nicht nur irgendwelche losen Horrorhüllen, die da als Klischees rumlaufen, sondern wirklich 3D gezeichnete Charaktere. Wer im Cast, würdest du sagen, ist dir am meisten hängen geblieben? Kannst du das noch so nach so langer Zeit abrufen, Max?
Habe ich ihren Namen vergessen. Die Nell spielt.
Die Nell spielt Victoria Pedretti.
Genau, die hat ja dann auch in der Fortsetzung oder in der zweiten Spukserie die Hauptrolle mitgespielt in Bly Manor.
Genau. Und ich kannte sie vorher auch gar nicht. Ja, genau. Wirklich ganz toll. Ansonsten könnt ihr aber auch die anderen erwachsenen Geschwister kennen, zum Beispiel Michelle Husman, Elizabeth Reeser, Oliver Jackson Cohen und Kate Siegel natürlich, darf in keiner Mike Flanagan-Serie fehlen. Ja, Grusel, schleichend, langsam und dann immer mitreißend schrecklicher, würde ich sagen, in der Serie, kommt da bei uns rein. Also Flanagan hat wirklich verstanden, dass Horror so einen emotionalen Unterbau braucht für investierte Figuren. Natürlich hat er auch Jumpscares. Ich glaube,
einen der besten
in dieser Serie.
Ja, es gibt eine Szene, die in einem Auto spielt und da gibt es einen Jumpscare.
Ich glaube, den habe ich traumatisiert verdrängt oder so. Ich weiß nur, dass es so eine Jumpscare-Reihe gab, aber das war dann erst in Bly Manor, oder? Spuk in Bly Manor?
Das kann sein.
Ja. Ja, Max, kriegst du alle fünf Mike Flanagan-Serien bei Netflix zusammen?
Also Spuk in Hill House, Spuk in Bly Manor, dann gab es Midnight Mass, dann gab es Gänsehaut um Mitternacht und der Untergang des Hauses Usher.
Sehr gut. Also man merkt schon, Netflix hatte so einen Deal mit ihm, ne, dass er da verschiedene Sachen abliefert. Inzwischen ist er, glaube ich, abgewandert und dreht für Amazon Der dunkle Turm. Habe ich das richtig
entwickelt
im Kopf?
Entwickelt er zumindest. Wir wünschen es ihm, dass er sein großes Magnus Opus noch hinkriegt.
Genau, aber wenn ihr Gruselfans seid und Horrorfans dann von dieser Serie noch nicht gehört habt, dann schaut sie euch unbedingt an. Das ist für mich auch so der beste Vertreter tatsächlich von diesen Fünfen, die wir hier gerade noch immer kurz aufgezählt haben. Eine 7,7 beim Movie-Pilot.
Ganz viele versteckte Geister.
Ganz viele
versteckte Geister. Ihr werdet überall Geister sehen.
Was sind die Geister-Easter-Eggs-Suche? Kann man da auch beim zweiten Mal nochmal anstoßen. Ja, auf jeden Fall. So, Max, und dann sind wir jetzt wirklich schon auch bei unserem letzten Beitrag angekommen und du hast uns etwas mitgebracht, von dem ich glaube, dass es wahrscheinlich kaum jemand da draußen gesehen, gehört, schon von hat, oder was meinst du?
Jetzt hoffe ich, dass ich mein großes Versprechen noch einlösen kann, dass es niemand gesehen hat. Es ist eine japanische Miniserie und ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten sie kennen, weil ich glaube, bei uns in der Redaktion hat sie niemand gesehen, zu Unrecht. Es ist nämlich die Liebesdramaserie First Love, heißt sie.
Ah, noch ein bisschen Romantik. Das hat uns noch gefehlt tatsächlich in diesem Podcast.
In dem Fall reicht aber auch ein Abend nicht aus für einen Binge. Das sind nämlich 9 Folgen mit je um die 50 Minuten. Also ist ein bisschen länger.
49 bis 64 habe ich nachgeguckt. Insgesamt 8 Stunden.
Ich habe den Durchschnitt gerechnet. Und das ist eine originäre Geschichte. Auch mal eine Netflix-Serie, die nicht auf einem Buch basiert oder einem wahren Verbrechen. Aber sie ist inspiriert von 2 Songs tatsächlich.
Ach,
von
nein.
der japanischen Sängerin Hikaru Utada. Namentlich heißen die beiden Songs Hatsukoi und First Love. Falls ihr die Songs nicht kennt, guckt die Serie, danach kennt ihr sie garantiert. Die Songs.
Kommen sie in jeder Folge vor?
Nicht in jeder. Auf jeden Fall First Love kommt vor und das ist ein großer Ohrwurm, der mir jetzt seit 2022 im Kopf bleibt, seit es die Serie gibt. Wo geht es überhaupt in First Love? Ja, um die erste Liebe. Erzählt wird die Geschichte von Yae Noguchi und Harumichi Namiki, so heißen die beiden Hauptfiguren. Auf 2 Zeitebenen wird ihre Geschichte erzählt. Die beginnt so in den späten 90ern und geht bis in die Gegenwart. Und so lernen wir dann einmal sie als Jugendliche kennen, so Jugendliche voller Hoffnung und Träume, was sie sich vom Leben erwarten. Yae möchte gerne Flugbegleiterin mal werden, hat sie einen großen Traum, und Harumichi möchte Pilot werden und
passt ja gut zusammen.
Zu der Defense Force, und die beiden verlieben sich natürlich auch unsterblich ineinander als Jugendliche. Und dem entgegen steht dann als harter Kontrast ein Zeitsprung in die Gegenwart. Es gibt so 2 Zeitebenen, wo das immer erzählt wird. Und dort sind sie dann erwachsen. Und das Leben hat komplett andere Richtungen eingeschlagen und ist nicht das geworden, was sie sich, glaube ich, erhofft haben. Und Stück für Stück nähern sich diese beiden Zeitebenen dann an. Und wir lernen mehr über die tragischen Ereignisse, die dieses Liebespaar entzweit und ihre Lebensträume zerstört haben.
No.
zum Beispiel, das wird jetzt auch recht früh verraten, das ist jetzt kein großer Spoiler, vielleicht doch, zum Beispiel ein Unfall und eine Amnesie, was das Happy End dieser beiden in jungen Jahren schon zerstört hat. Aber Träume haben kein Verfallsdatum, sage ich nur. Ich habe das Finale jetzt am Wochenende nochmal geguckt, die letzte Folge zur Einstimmung. Es flossen direkt wieder die Tränen. Also wenn ihr was fürs Herz braucht, auf jeden Fall diese Serie. Ich habe mal geguckt, bei Movie Pilot hat die Serie eine 8,0.
Sehr gut.
Aber nur 15 Bewertungen.
Ja,
wie gesagt,
aber die,
das hat sie niemand gesehen.
Haben sie gut gefunden anscheinend. Das ist doch vielsagend.
Vielleicht noch etwas aussagekräftiger, sonst bei IMDb hat die Serie über 5000 Bewertungen, hat sie eine 8,4. Also sehr gut. Und wenn ihr Liebesfilme mögt, die euer Herz berühren und auch die Tränendrüsen etwas beanspruchen, dann seid ihr hier goldrichtig. Das ist alles sehr melancholisch und poetisch erzählt, auch mit verschiedenen Filmstilen, die verschiedenen Zeitebenen. Taschentücher müsst ihr sowieso bereithalten und eignet sich hervorragend jetzt, wenn's in den Herbst etwas kälter wird, kalte Herbsttage, wenn es früher dunkel ist, kann man sich schön unter die Decke mummeln und diese Serie gucken. Also kann man den ganzen Herbst und Winter durchgucken. Habt ihr die perfekte Serie dafür? Ich habe mir überlegt, womit sich die Serie vielleicht vergleichen lässt. Da ist mir tatsächlich jetzt als erstes eingefallen, die kam aber erst später. Aber den Film gab es vorher, 2 an einem Tag.
Mhm.
Jetzt nicht wegen dem bösen Twist von der Serie.
Ja,
von der
ich wollte gerade sagen, die war ja auch nicht nur schön.
Aber weil sie halt so ähnliche Ideen aufmacht, dass du so 2 Charaktere so durch das Erwachsenleben folgst, so verschiedenen Stadien des Erwachsenwerdens und ihre Träume sich immer mehr davon entfernen, was sie eigentlich mal wollten und wie das Leben immer wieder sie in neue Bahnen lenkt. Das ist so ein bisschen die Ähnlichkeit. Und ich hatte tatsächlich auch beim Schauen, es gibt so ein paar Momente, die sich mich ein bisschen an Remember Me erinnert hatten.
Oh,
so
okay.
Dieses Gefühl von diesem Twist von Remember Me, den ich jetzt nicht spoilere, aber diese Twist-Momente gibt's halt da, halt auch, wo du plötzlich so den realhistorischen Kontext von ihrer Geschichte verstehst. Wenn jetzt plötzlich irgendwo im Hintergrund siehst du, oh mein Gott, es ist der 11.3.2011, da weiß man, was historisch passiert ist an diesem Tag in Japan, weiß man, ein geplantes Wiedersehen zwischen den beiden wird wahrscheinlich nicht stattfinden, weil dann plötzlich die Erde bebt. Oder wenn sich eine Figur gerade darauf vorbereitet, endlich mit ihrer großen Liebe vereint zu werden, und dann merkst du, ach Mist, es ist April 2020. So.
Oh nein. Ach ja, aber das klingt total nach Gefühlsserien-Kino, was man braucht. Und ich suche natürlich immer noch so eine Serie. Ich habe viele Thriller-Serien, die ich noch gucken will, aber manchmal brauche ich auch fürs Gemüt einfach ein bisschen was Schönes, wo ich denke, da...
Was fürs Herz.
Ja, was Romantisches. Okay, kommt's auf die Liste, Max. Das ist bestimmt was Gutes für diesen Herbst.
Seit 2022 bin ich jetzt...
Jetzt machen wir sie
Serie
groß.
Muss jetzt irgendjemand mal gucken.
Ja, sehr schön. Das war dann also unser letzter und 10. Tipp. Danke dafür, Max. Und natürlich gibt es noch viel, viel mehr Miniserien bei Netflix, die es nicht reingeschafft haben. Ich weiß zum Beispiel, dass es auch viele gibt, die Made sehr mögen. Und Unorthodox ist ja auch eine deutsche Serie. Die hat beim deutschen Serienpodcast ja auch schon drinne.
Allein die 20 Harlan Coben-Serien, die es gibt.
Da gibt es bestimmt auch viele Fans von, genau. Also genau, schreibt uns gern einfach, wenn ihr selber noch Vertreter habt, die ihr unbedingt empfehlen wollt, dann geben wir die gerne weiter, was man an Serien, Miniserien noch gesehen haben muss. Und wenn euch selbst Miniserien noch zu lang sind, dann hört doch einfach noch mal in unseren Vorschau-Podcast zu den Netflix-Filmen rein, die dieses Jahr noch kommen. Da sind, glaube ich, auch noch ein paar sehr spannende Sachen dabei. Den hatten wir vor ein paar wenigen Wochen mit noch ein paar Empfehlungen. Ja, dann danke wie immer fürs Zuhören. Schnappt euch eine Miniserie, schreibt uns und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.